HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und zur heutigen Hörbuchzeit begrüßen Sie
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin-Maria Schwarz. Und das erwartet Sie. Zweimal geht es mit neuen Hörbüchern, die wir Ihnen vorstellen möchten, nach Frankreich. Einmal mit einem Liebesroman an die Côte d'Azur und zum zweiten, ja nahezu in dieselbe Gegend, aber unter den Vorzeichen des Zweiten Weltkriegs, nach Marseille. Außerdem stellen wir Ihnen einen Gemeinschaftsroman unter der Federführung der bekannten Schriftstellerin Margaret Atwood vor. Und was das genau ist, das werden Sie hier später erfahren. Es gibt natürlich auch wieder eine Empfehlung aus dem Kinder- und Jugendhörbuchbereich. Übrigens, die Hörbuchzeit gibt es auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf hr2.de. Wir begeben uns zu Beginn jetzt erstmal an die Côte d'Azur mit dem Hörbuch zu dem Roman Tahara von Emmanuel Bergmann. Emmanuel Bergmann ist Anfang 50, studierte in Los Angeles Film und Journalismus, bevor er sich dann wieder in Deutschland in der Nähe von Frankfurt niederließ. Als Romanautor hatte er auch schon einen großen Erfolg mit dem Buch Der Trick. Dieser Roman wurde in 17 Sprachen übersetzt. Und der neue Roman von ihm heißt nun, wie gesagt, Tahara. Dorothee Meyer-Karweg, was bedeutet erstmal dieser Name?
Ja, das muss ich zu Beginn des Romans auch erstmal nachsehen. Tahara, so habe ich dann gelesen, bezeichnet im Judentum einerseits den Status der rituellen Reinheit, ist aber auch so die Bezeichnung für die Leichenwaschung eines Toten.
Da haben wir als Rahmen erstmal Trauer, Abschied nehmen. Und wie stellt sich da die Verbindung zu Kann her?
Ja, das erschließt sich erst später. Erstmal geht es um genau das, an was man bei Cannes erstmal recht schnell denkt, nämlich das Filmfestival. Und dorthin führt es auch Marcel Klein, er ist jüdischer Herkunft und ein bekannter Filmkritiker. Er ist jedes Jahr in Cannes, um natürlich Interviews zu führen mit den großen Stars. Jetzt ist er also auch wieder da und als er am ersten Festivalmorgen auf der Hotelterrasse einen Espresso trinkt, setzt sich eine junge Frau an seinen Tisch, die sein Leben verändern wird. Und da hören wir rein, es liest Stefan Kaminski.
Sie schauten einander kurz an, dann wandte Marcel den Blick verlegen wieder ab. Dabei war er an sich nicht schüchtern. Er stand gerne im Mittelpunkt. »Le Festival, c'est populaire«, sagte er. Es war ihm peinlich, Französisch zu sprechen. Sein Vater hatte in Straßburg gelebt, und obwohl Marcel in seiner Kindheit dort viel Zeit verbracht hatte, war ihm die Sprache fremd. Dann sagte sie, »Votre français est horrible.« »Ah, sorry. Désolé.« Marcel errötete ein wenig. »Allez, je vous pardonne.« Sie lachte, glockenhell und gut gelaunt. Dann fragte sie ihn, woher er komme. Aus Amerika? Marcel schüttelte den Kopf. »Allemagne. Berlin.« Ihr Blick erhellte sich. »Ah, oui.« Diese Reaktion überraschte ihn. In der Regel rief sein Outing als Deutscher keinen übermäßigen Enthusiasmus hervor. Die Fremde blickte ihn nun unverwandt an. »Dann können wir Deutsch sprechen«, sagte sie mit einem charmanten Akzent. Sie sei Lehrerin am Lycée, Deutsch und Englisch, letzteres aber nur für die Unterstufe. Ihr Spezialgebiet sei eben Deutsch. Sie liebe die Sprache, vor allem wegen Wim Wenders, dessen Filme sie sehr bewundere. »Ach, und woher kommen Sie?« fragte Marcel, der das Thema wechseln wollte. Aus Metz kam sie, und sie freute sich über jede Gelegenheit, ihre Deutschkenntnisse an Eingeborenen auszuprobieren. Sie hielt ihm die Hand entgegen. »Eloise Becker.« »Marcel Klein«, sagte er.
Ja, und das war ein Ausschnitt aus Tahara von Emmanuel Bergmann, interpretiert von Stefan Kaminski.
Ja, und man hört gleich, Stefan Kaminski kann auch souverän in weibliche Rollen schlüpfen, ist des Französischen mächtig und zwar auch so, wenn man als Deutscher Französisch nicht ganz so brillant spricht.
Ja, genau. Ich finde das richtig gut. Also Dialoge, innere Monologe, die Wechsel sind ganz leicht bei ihm. Er hat wirklich den Text gut im Griff. Er überbetont die Frauenstimmen auch nicht so und führt uns insgesamt gut durch diesen sehr, sehr emotionalen Roman.
Das werden Sie jetzt natürlich gleich mal erklären, warum dieser Roman so emotional ist.
Ja, also zwischen diesem Marcel und dieser Eloise entspinnt sich schnell eine Amour-Fou, also eine wirklich obsessive Liebesbeziehung. Also immer sehr stark schwanken zwischen starker Anziehung und starker Abstoßung auch.
Tja, so ist das. Wenn man von einer Amour-Fou spricht, auf einer mittleren Ebene findet da halt kaum etwas statt.
Ja, aber ganz ehrlich, ich fand diese extreme Anziehung und Abstoßung zuerst nicht so ganz nachvollziehbar. Da hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten damit. Allerdings, so nach und nach werden die Lebenshintergründe der beiden geschildert, vor allem von Marcel. Und da versteht man dann doch ein bisschen mehr. Also beschrieben wird, wie Marcel als junger Mann erfolglos versucht, als Schauspieler Fuß zu fassen, wie seine Ehe scheiterte, wie dann sein Alkohol- und auch Kokskonsum problematischer wurden, wie er dann sogar zu spielen anfing und was das alles mit seiner Kindheit zu tun hat.
Und der Begriff Tahara, den Sie am Anfang erklärt haben, wie kommt der ins Spiel?
Durch den Vater von Marcel. Dieser René hat seinen Sohn nie richtig angenommen. Und ja, als Marcel dann hört, er selbst wohnt in dieser Zeit in Kalifornien, dass sein Vater René mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus in Straßburg liegt, ruft er ihn dort sofort an.
Am Telefon gab sich René wie immer grantig und abweisend. Er spielte die Situation herunter. Alles halb so wild. Was die für einen Aufstand machen. Er klang fast beleidigt, als sei der Herzinfarkt bloß eine ärgerliche Zumutung. »Willst du, dass ich komme?« fragte Marcel verzagt. Kaum hatte er die Worte ausgesprochen, bereute er sie schon. Natürlich würde er kommen. Sein eigener Vater lag im Krankenhaus. Eine idiotische Frage. Aber René Klein wollte nicht. Auf keinen Fall. Doch nicht wegen so einer Lappalie. Marcel war verwirrt. Vielleicht wollte sein Vater schlicht und einfach so nicht gesehen werden. Als Invalide mit Bettpfanne? »Ich komme«, beharrte Marcel. »Ein Teufel wirst du tun«, herrschte René ihn an. »Bleib du nur in deinem sonnigen Kalifornien und lass es dir gut gehen. Was willst du auch bei deinem Tate?« Marcel kam die Galle hoch. Nie konnte man mit dem Alten reden, ohne dass er bissig wurde. Das Telefonat endete im Streit. René warf Marcel vor, ein Versager zu sein, der sich auf seine Kosten ein schönes Leben machte. Dabei habe er ja selbst kaum noch was außer der kleinen Rente. Aber mehr als die Hand aufhalten könne Marcel ja nicht. »Wieso redest du so mit mir?« fauchte Marcel seinen Vater verletzt an. »Ich bin dein Sohn!« René seufzte. »Ja, ja. Leider. Da macht man was mit.«
Oh je, also so endet das letzte Gespräch der beiden. Das ist eine Szene, die ich irgendwie sehr eindrücklich und auch echt fand. Also wie so ein Gespräch, wo man wirklich eigentlich guten Willens ist, wie das dann so vollkommen eskaliert. Naja, jedenfalls wenige Stunden später ist der Vater dann tot. Und Marcel fliegt dann hin nach Europa, um die rituellen Waschungen am toten Vater vorzunehmen, eben die Tahara. Er schreibt dann nach der Beerdigung auch eine sehr einfühlsame Reportage über dieses Abschiednehmen vom Vater. Ein Text, für den er für einen wichtigen Journalistenpreis dann auch nominiert wird. Aber wie so oft in seinem Leben verschwimmen Realität und Fantasie.
Also, halt mal fest, Marcel ist ein Mensch, der von Kindheit und Jugend her einen schweren Rucksack zu tragen hat, was ihn aber dann offensichtlich nicht daran gehindert hat, ein erfolgreicher Kritiker zu werden.
Ja, die Filme waren immer so seine Zuflucht vor der Wirklichkeit. Er fühlt sich angezogen, auch von dem Glamour. Und jetzt ist er erfolgreich, ja, aber er ist und bleibt schon auch ein Gefährdeter. Also Alkohol, auch mal Koks, das sind so seine Begleiter. Und er wird schließlich sogar verdächtigt, ein Interview mit einem Filmstar gefälscht zu haben. Also da gibt es einige Probleme. Und in Eloise findet er eine Frau, die ebenfalls große Probleme hat. Und die beiden klammern sich dann aneinander fest, reißen sich aber auch so ein bisschen mit ins Unglück.
Also, wenn ich das mal bei Ihnen so herauszuhören versuche, dann gibt es ein paar Einwände, so am Anfang mit dieser Amour-Fou, aber sonst hat Ihnen der Roman und dann auch durch die Lesung immer besser gefallen.
Ja, ich bin dann dran geblieben. Also, weil neben dieser sehr persönlichen Geschichte der beiden Hauptpersonen erfährt man viel auch über, ja, beispielsweise das Filmfestival und die Arbeit von Kritikern. Und man spürt, das hat durchaus jemand geschrieben, der diese Szene kennt. Und schließlich ist es dann auch noch eine Auseinandersetzung zwischen Judentum und Christentum. Also, Eloise ist nämlich streng katholisch. Also da gibt es noch viele Zwischenebenen zu entdecken, die mich durchaus sehr interessiert haben. Und Stefan Kaminski liest, finde ich, wie immer sehr angemessen, sowohl die ruhigen als auch die hochemotionalen Szenen.
Das finde ich allerdings auch. Dankeschön, Dorothee Meyer-Karweck. Wir sprachen über Emanuel Bergmann, Tahara, gelesen von Stefan Kaminski. Dieses Hörbuch hat eine Dauer von knapp 7 Stunden und ist zum Preis von gut 11 Euro als Download, nur als Download bei Diogenes erschienen. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit. Und nun kommen wir zu dem Hörbuch mit dem Titel 14 Tage und damit zu jenem Roman, der als Gemeinschaftsroman bezeichnet wird, Dorothee Meyer-Karweck. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, das ist ein Romanprojekt von insgesamt 36 amerikanischen und kanadischen Autorinnen und Autoren. Von Margaret Atwood bis Sylvia Day, von Celeste Ng bis John Grisham.
Und wie ist es dazu gekommen?
Ja, durch Corona und den Lockdown. Also es gibt so ein Vorwort der Authors Guild Foundation. Das ist eine Förderungs- und Bildungsstiftung für Autoren. Und die Einnahmen aus diesem Werk kommen auch der Arbeit der Stiftung zugute. Und deren Arbeit ist gerade zu Lockdown-Zeiten sehr wichtig gewesen, als die Buchhandlungen schließen mussten, Lesereisen abgesagt wurden und Erscheinungstermine verschoben worden.
Mhm. Auf dem Titel werden jetzt nicht alle 36 Autoren genannt, das wäre wahrscheinlich ein bisschen lang, sondern nur Margaret Atwood und Douglas Preston. Welche Rolle spielen die?
Also Margaret Atwood hatte die Leitung des Projekts übernommen und viele für die Mitarbeit gewonnen. Und Douglas Preston hatte die Idee und hat die sehr schöne Rahmenhandlung dazu geschrieben.
So, dann kommen wir zum Inhalt der 14 Tage. Worum geht es und wie ist dann dieser Gemeinschaftsroman aufgebaut?
Also die Rahmenhandlung, da erzählt eine Hausmeisterin aus ihrem Leben. Eine Hausmeisterin eines heruntergekommenen Mietshauses der Lower East Side in New York. Ihr Vater ist dement in einem staatlichen Heim und sie kann ihn wegen des Lockdowns nicht besuchen. Der vorherige Hausmeister hatte eine Liste der Bewohner hinterlassen mit ihren kleinen Eigenheiten und hat ihnen dann auch so passende Spitznamen gegeben. Und allabendlich treffen sich nun einige der Bewohner während des Lockdowns auf dem Dach des Mietshauses. Und da hören wir mal rein. Es liest Simone Kapst.
Es waren Vinegar aus 2b, Eurovision aus 5c, die Herren der Ringe aus 2d, die Therapeutin aus 6d, Florida aus 3c und Hello Kitty aus 5b. Vor ein paar Tagen hatten die New Yorker angefangen, um 7 Uhr abends, kurz nach Sonnenuntergang, den Ärzten und anderen an vorderster Front Tätigen laut Beifall zu spenden. Es fühlte sich gut an, zumindest irgendwas zu tun und aus der Routine auszubrechen. So spielte es sich ein, dass wir uns kurz vor 7 auf dem Dach einfanden und, wenn es soweit war, alle klatschten, jubelten, auf Töpfe schlugen und pfiffen, gemeinsam mit dem Rest der Stadt. Das war der Auftakt zum Abend.
Ja, das ist so eine Zwangsgemeinschaft, deren Mitglieder dann irgendwann beginnen, sich Geschichten zu erzählen, 14 Tage lang. Und die Hausmeisterin nimmt diese Geschichten heimlich mit dem Smartphone auf.
Aha, was für eine schöne Idee. Und sie erinnert dann doch stark an das Decamerone von Giovanni Boccaccio, diese Novellensammlung aus dem 14. Jahrhundert. Damals waren es junge Leute, die vor der Pest aufs Land flohen oder dorthin gezogen sind und sich dann dort ihrerseits auch Geschichten erzählt haben.
Ja, und nun sind es eben Gefangene des Lockdowns.
Und bei Decamerone, wenn ich das gerade nochmal ins Spiel bringen kann, ging es sehr viel um erotische Geschichten. Über was wird hier gesprochen?
Ja, Erotik steht hier nicht so im Vordergrund. Die Geschichten sind aufgeteilt nach Tag 1 bis Tag 14, sind aber unglaublich vielfältig. Kein Wunder bei den vielen Autorinnen und Autoren. Manche klingen nach so persönlich Erlebtem, andere nach Aufgeschnapptem. Mitunter sind es nahezu Lebensbeichten. Auch um Tötungsdelikte geht es und wieder andere kippen so ins Magische. Ein Beispiel, die Mitbewohnerin, die Therapeutin genannt wird, erzählt von ihrer chinesischen Großmutter. Als sie eines Tages hört, dass Alex, der Freund ihrer Enkelin, also der Therapeutin, diese ausgerechnet mit der besten Freundin betrogen hat, weiß die Großmutter, was zu tun ist. Sie will ihn verfluchen. Und das hat die Großmutter von ihrer Freundin Marcy gelernt.
Marcy hatte ein Ritual. Wenn jemand sie ungerecht behandelte, schrieb sie seinen vollen Namen auf ein Stück Papier, rollte es zusammen und fror es in einem Eiswürfel ein. Und den ließ sie dann im Gefrierfach liegen, für immer. »Es funktioniert«, behauptete meine Popo. So ein Bauunternehmer hat Marcy zu viel für die Reparatur ihres Dachs berechnet. Und da schrieb sie seinen Namen auf und fuhr ihn ein. 2 Wochen später wurde er von der Stadt verklagt, weil er seine Lizenz nicht verlängert hatte. »Sag mir Alex' vollen Namen. Ich habe hier ein Stück Papier.« Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich etwas zu verlieren hatte, und mit Apo zu diskutieren war ohnehin meistens aussichtslos. Also nannte ich ihr Alex' vollen Namen, Vor-, Mittel-, Nachname und auch noch das Versnobte, der Dritte, dahinter. Und sie schrieb ihn auf ein Stück Papier und sagte, sobald wir aufgelegt hätten, würde sie ihn in den Eiswürfelbehälter legen. Und siehe da, einen Monat später kam mir zu Ohren, dass meine einstige Freundin Alex mit seiner Schwester betrogen hatte, und jetzt waren die zwei fest zusammen, und ungefähr eine Woche später sah ich Bilder von ihrem 3-karätigen Verlobungsring auf Facebook. Danach riefen meine Schwestern und ich Apo an, wann immer wir Probleme hatten, die wir nicht auf normalem Weg und ohne Fluch lösen konnten.
Ja, ich glaube, da kommen viele Eiswürfel zusammen. Irgendwann stirbt dann die Großmutter und die Therapeutin taut deren Flüche aus dem Eis auf. Tja, was sie dann entdeckt, es ist jedenfalls eine lustige Geschichte, übrigens von Celeste Ng.
Das heißt, es gibt zwar die Rahmenhandlung, die also von der Hausmeisterin erzählt wird, aber auch immer einzelne Kapitel mit Überschriften für die einzelnen Geschichten, oder wie ist das?
Nein, es gibt keine Überschriften. Douglas Preston, der die Rahmenhandlung ja geschrieben hat, der hat diese Erzählungen mit der Rahmenhandlung nahezu so verwoben. Man erfährt nur in einer Art Glossar, wer welche Geschichte geschrieben hat. Auch Margaret Atwood hat übrigens eine beigesteuert, die wird am Abend des 10. Tages erzählt. Da meldet sich eine bleiche Dame zu Wort, die bislang noch niemand so wahrgenommen hat. Sie sei Kammerjägerin, spezialisiert auf Bettwanzen. Und sie sagt, ihre Kollegen würden sich richtig wundern, wie rasch sie die Bettwanzen entdecke. Und sie fährt dann fort.
Ich müsse wohl Augen im Hinterkopf haben, meinen Sie? Noch habe ich Ihnen nicht erzählt, dass ich dort tatsächlich Augen habe, mehr oder weniger jedenfalls. 3 an jeder Seite, dazu die beiden vorn, insgesamt also 8. Keine Sorge, ich bin keine Außerirdische. Einen Moment noch, Sie werden es gleich besser verstehen. Ich arbeite ohne Pestizide, was vielen meiner umweltbewussteren Kunden als Pluspunkt gilt. Bettwanzen können in dieser Stadt zu einem echten Problem werden. Man sagt, dass sie das Leben eines Menschen zugrunde richten können. Es ist ein Stigma. Und die Betroffenen haben außer mir niemanden, dem sie sich anvertrauen können. Und ich helfe gern. So drücke ich es ihnen gegenüber aus. Außerdem habe ich nichts dagegen, meinen Speiseplan mit einem nahrhaften Snack anzureichern, wenn sich die Gelegenheit ergibt.
Ja, die Dame mit den vielen Augen und dem Appetit auf Krabbeltiere, die verabschiedet sich schließlich. Sie muss erneut auf Jagd gehen und verschwindet dann in der Dunkelheit. Und hier spürt man, welchen Spaß es Margaret Atwood gemacht haben muss, sich diese leicht gruselige Geschichte auszudenken.
Das scheint sowieso sehr spannend und originell und mächtig unterhaltsam zu sein. Also ich denke mal 15,5 Stunden. Die könnten unter Umständen wie im Fluge vergehen.
Ja, das Ganze ist schon sehr unterhaltsam. Die Bandbreite ist einfach riesig groß. Interessanterweise haben doch einige Geschichten einen humorvollen Untergrund. Die Autoren wollten wohl von den Schrecknissen der Corona-Zeit etwas ablenken. Die Rahmenhandlung, die bringt dann auch genug Drama über den Lockdown mit hinein und dem verzweifelten Versuch der Hausmeisterin, Kontakt mit ihrem im Heim weggesperrten Vater aufzunehmen. Der Schluss des Romans bringt dann nochmal so eine ganz besondere Wende. Sehr eindrucksvoll. Insgesamt ein wichtiger Roman, finde ich, der an die Schrecknisse der Corona-Zeit erinnert.
Simone Kerbst ist die Interpretin, wir haben sie jetzt schon mehrfach gehört und ist die Einzige, die spricht, aber das sehr variantenreich und so, dass man richtig drin ist in der Geschichte.
Ja, ich finde auch, sie meistert das richtig gut. Die Hausmeisterin legt sie so ein bisschen burschikos an, die Therapeutin nachdenklich, die Spinne geheimnisvoll. Also gibt es immer so leichte Veränderungen in der Stimme, aber sie deutet die Unterschiede eben nur an und das finde ich richtig bei solch einem Mammutwerk. Also dafür ganz großes Lob. Aber ich muss mal wieder sagen, es gibt so ein paar Abzüge in der B-Note. Also man muss für das Glossar, wo dann die Autoren alle aufgelistet sind, mit dem Smartphone den QR-Code auf dem CD-Umschlag scannen und kann dann das PDF mit den Autoren runterladen. Mehrere Seiten, das ist ein bisschen mühsam. Und es gibt ansonsten keinerlei Inhaltsverzeichnis im Booklet. So weiß man eben nicht, wo das etwas längliche Vorwort mit der Danksagung endet und hat nicht mal so die Einteilung nach Tagen. Und bei 15,5 Stunden wäre das schon ein bisschen hilfreich gewesen.
Dankeschön, Dorothee Meyer-Karwick. Margaret Atwood, Douglas Preston, 14 Tage. Gemeinschaftsroman, so der Titel des Hörbuchs, das Sie gerade vorgestellt haben, gelesen von Simone Karps. Zwei MP3-CDs sind das. Mit 15,5 Stunden Hörzeit ist dieses Hörbuch bei Osterwold Audio zum Preis von 25 € erschienen. Und in der Hörbuchzeit geht es jetzt ein zweites Mal nach Frankreich mit dem neuen Buch des Autors und Literaturkritikers, ehemaligen stellvertretenden Feuilletonchefs der Welt, Uwe Wittstock. Er setzt nun mit Marseille 1940 etwas fort, was er mit seinem Vorgängerbuch Februar 33 begonnen hat, und zwar die Lebenslinien von Menschen, vor allem von Dichtern und Künstlern, zu verfolgen, die aufgrund ihrer Herkunft oder politischen Haltung vor den Nazis fliehen mussten, und zwar schnell. 1933 ging es um die Flucht erstmal aus Deutschland heraus. Und 1940 gab es dann eine zweite große Emigrationswelle, als die Hitlertruppen einen Großteil Frankreichs besetzten. Der Fluchtpunkt für diese Menschen war jetzt die französische Hafenstadt Marseille, um aus Europa herauszukommen. Dorothee Meyer-Karwick, das Buch Marseille 1940, die große Flucht der Literatur, ist im CH Beck Verlag erschienen. Wir haben das hier in HR2 Kultur schon vorgestellt. Nun ist es aber auch als Hörbuch erschienen, und zwar im Verlag DAV.
Genau, normalerweise belassen wir es dann ja bei der Buchvorstellung, aber erstens hat mir das Werk unglaublich gefallen und zweitens fand ich den Interpreten so hervorragend für diesen Text, einen Text von immerhin auch wieder fast 12,5 Stunden.
Und der Sprecher heißt Julian Mehne. Was macht er denn so gut?
Ja, wir haben es ja bei Marseille 1940, die große Flucht der Literatur, einerseits mit einem Sachtext zu tun, aber gleichzeitig auch mit einem Text, der Schicksale von einzelnen Menschen beschreibt. Da geht es wirklich um Leben und Tod. Und da muss man so die Balance halten zwischen Nüchternheit und Emotionalität. Und Julian Mehne, finde ich, macht das hervorragend. Er liest sehr klar, sehr konzentriert, sehr sicher. Er hat dabei aber auch so was Drängendes in der Stimme, was Vorwärtstreibendes. Da bin ich wirklich sehr gebannt dran geblieben.
Und es wird ja auch durch den Inhalt quasi auch richtig gefordert, dieses Drängende und Vorwärtstreibende. Buch und Hörbuch konzentrieren sich vor allem auf das Jahr 1940. Es ist ein zeitlicher Rahmen von vielleicht 13, 14 Monaten. Und auf die Arbeit des sogenannten Emergency Rescue Committees unter der Leitung des Journalisten Varian Fry. Diese Hilfsorganisation sollte vor allem Künstlern und Intellektuellen zur Flucht verhelfen.
Genau, und deswegen wird Varian Fry dann nach Marseille geschickt. Und vor dieser großen Hafenstadt legen halt die Schiffe nach Übersee ab. Und damit ist die Stadt eben der große Sammelpunkt der Flüchtlinge. Fry bekommt Geld und eine Liste von Menschen, die er retten soll. Und in Marseille trifft er dann den Gewerkschafter Frank Bohn, der auch schon versucht, Gefährdete aus dem Land zu bringen. Und Bohn erklärt Fry erstmal die Lage.
Viele Beamte und Polizisten sympathisieren mit den Flüchtlingen und helfen ihnen, solange sie sich dabei nicht selbst in Gefahr bringen. In Spanien ist es ähnlich. Die meisten Zöllner machen kein Problem daraus, wenn ein Flüchtling illegal und ohne Ausreisevisum über die französische Grenze kommt. Wichtig ist nur, dass er sich einen spanischen Einreisestempel geben lässt. Wenn das alles so einfach ist, fragt Fry, warum sind dann nicht schon alle weg? Aus verschiedenen Gründen, antwortet Bohn. Erstens warten viele immer noch auf Überseevisa. Viele sind noch in Internierungslagern. Und schließlich gibt es viele prominente Exilierte, die sich nicht durch Spanien trauen. Sie haben Angst, dort verhaftet und nach Deutschland deportiert zu werden. Zur letzteren Gruppe zählen nicht zuletzt die geflohenen Politiker, denen Bohn zu helfen versucht. Rudolf Breitscheid und Rudolf Hilferding zum Beispiel gehörten jahrelang zur Führungsspitze der SPD. Breitscheid war Fraktionsvorsitzender im Reichstag, Hilferding Finanzminister. Beide sind davon überzeugt, dass man sie in Spanien erkennen und dann an die Gestapo ausliefern wird. Die einzige Möglichkeit, Leute wie sie aus dem Land zu bringen, ist der Seeweg, meint Bohn. Flüsternd fügt er hinzu, bereits an einem konkreten Plan zu arbeiten, über den er aber jetzt noch nichts verraten kann. Es gibt Tausende von Exilanten in Marseille, die das Land verlassen wollen. Um möglichst vielen beistehen zu können und sich nicht untereinander Konkurrenz zu machen, einigen sich Bohn und Fry auf eine Aufgabenteilung. Bohn wird sich um die politischen Flüchtlinge kümmern, Fry vor allem um die Schriftsteller, Künstler und Intellektuellen.
Ja, so wird's gemacht. Die beiden bauen dann mit weiteren Mitstreitern so eine Art Rettungszentrale auf. Und Uwe Wittstock beschreibt dann die Arbeit des Komitees und beispielhaft die Schicksale von, ich sag mal, Heinrich und Golo Mann, Hannah Arendt, Franz Werfel und Alma Mahler-Werfel, Anna Segers, Leon Feuchtwanger und vielen anderen mehr.
Immerhin hat es Warren Fry und seine Organisation geschafft, mehr als 2000 Menschen ins sichere Ausland dann zu bringen.
Genau, und zwar mit Schiffen, aber auch über Land. Über Land ist ja die sogenannte F-Route bekannt geworden, benannt nach Lisa Fitko, einer österreichischen Widerstandskämpferin, die mit dem Komitee zusammengearbeitet hat und unter höchster eigener Gefahr mit ihrem Mann Hans Menschen über die Pyrenäen in Sicherheit gebracht hat. Aber nicht immer läuft das alles so glatt. Bei Walter Benjamin gab es Schwierigkeiten auf der spanischen Seite.
Sie müssen lange warten. Allmählich werden sie nervös. Dann plötzlich ist es, als wären sie in eine Falle getappt. Die Beamten nehmen alle fest. Ausgerechnet heute kam aus Madrid die Weisung, sämtliche Flüchtlinge, die ohne französisches Ausreisevisum illegal ins Land kommen, umgehend wieder nach Frankreich abzuschieben. Vielleicht sollen sie sogar, das bleibt unklar, an die deutschen Besatzer ausgeliefert werden. Es gibt keine Ausnahmen. Alle Proteste fruchten nichts. Da es inzwischen Abend geworden ist und an diesem Tag kein Zug mehr durch den Tunnel nach Cerbère fährt, werden alle sieben unter Bewachung zu einem einfachen Hotel geführt und dort für die Nacht einquartiert. Die Lage der Verhafteten ist katastrophal. Sie versuchen, das amerikanische Konsulat in Barcelona anzurufen, um Hilfe zu organisieren. Aber so spät am Abend können sie dort niemanden mehr erreichen. Die letzte Hoffnung ist, nicht an die Deutschen, sondern an die Franzosen übergeben zu werden. Doch selbst dann müssen sie damit rechnen, in einem Internierungslager zu landen. Benjamin kennt die Zustände in den Lagern. Er hat die 2 Monate, die er vor einem Jahr in Werneuche zubrachte, nur mit viel Glück überstanden.
Ja, und wir wissen, wie das endet. Der geschwächte Walter Benjamin ist in Panik geraten und hat sich dann in der Nacht umgebracht. Und schon einen Tag später wird dann die Weisung, alle ohne französisches Ausreisevisum zurückzuweisen, wieder aufgehoben. Und die anderen Flüchtlinge können sich dann retten.
Ja, schon daraus kann man ablesen, wie spannend das alles ist, schon als Geschichte selbst. Aber Uwe Wittstock hat das hervorragend zusammenmontiert. Außerdem ist es faktenreich, erkenntnisreich. Und er stellt Zusammenhänge her, die ich vorher nie gesehen habe. Zum Beispiel auch die Zusammenarbeit zwischen Lisa Fitko und Warren Fry. Das wusste ich überhaupt nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das als Hörbuch ziemlich gut funktioniert.
Ja, die Spannung entsteht eben vor allen Dingen durch diese chronologisch parallele Beschreibung der Ereignisse. Also da hören wir beispielsweise, was Anna Segers gerade erlebt, wie sich gleichzeitig die Front immer weiter nach Süden vorschiebt und in welche Bedrängnis zeitgleich die Retter in Marseille geraten. Das entfaltet einen unglaublichen Sog, also man spürt die Gefahr fast körperlich. Aber ja, klar, das ist beim Hören natürlich auch ein bisschen anspruchsvoll, da man von Ort zu Ort beziehungsweise Person zu Person springt. Aber Julian Mehne liest das dann so versiert und kann auch so gut Pausen setzen, dass man so die große Linie sehr gut mitbekommt.
Also das Buch hat schon viele begeisterte Rezensionen bekommen und ich höre Dorothee Meyer-Karwig, das setzen Sie fort, auch mit einem großen Lob für das Hörbuch.
Ja, insgesamt eine ganz große Empfehlung und großer Dank auch an Uwe Wittstock, weil er mit diesem Werk endlich auch diesem Warren Fry ein Denkmal gesetzt hat, ein Mann, der von einem tiefen Humanismus geleitet wurde, der aber leider durch seinen aufbrausenden Charakter immer wieder auch in Schwierigkeiten geriet. Es gibt einen Punkt, den ich wieder schade finde. Uwe Wittstock schreibt ein sehr lesenswertes Vor- und auch Nachwort. Darin beschreibt er unter anderem, dass es ja natürlich unendlich viel mehr unbekanntere Menschen gab, die hätten gerettet werden müssen. Das rundet das ganze Werk eigentlich wunderbar ab, aber leider fehlen Vor- und Nachwort auf der CD.
Dankeschön, Dorothee Meyer-Karweg. Uwe Wittstock, Marseille 1940, Die große Flucht der Literatur, gelesen von Julian Mehne. Eine MP3-CD ist das mit 12 Stunden 22 Minuten Hörzeit. Ungekürzt ist dieses Hörbuch für 26 Euro im Verlag DAV erschienen. Und damit kommen wir zum Kinderhörbuch der Woche. Heute ist es für Kinder ab 10 Jahren. Geschrieben wurde es von Karin Köhler. Karin Köhler ist in Hamburg geboren, hat an der Hochschule für Musik und Theater in Bern Schauspiel studiert und dann mit dem Schreiben begonnen. Und zwar Theaterstücke hat sie geschrieben, Drehbücher, Hörspiele, Essays und Erzählungen und Romane. Ihr Erzählungsband »Wir haben Raketen geangelt« erschien 2014 und wurde damals hochgelobt. Ebenso ihr Roman »Miroloy«. Sie schreibt auch regelmäßig für das Zeitmagazin. Himmelwärts hat Karin Köhler ursprünglich als Theaterstück verfasst. Nun wurde ein Roman für Kinder daraus und ein Hörbuch. Wer strebt erstmal, Dorothee Meyer-Karweg, in diesem Kinderroman himmelwärts?
Das ist ein Mädchen, das hier von sich erzählt und uns direkt anspricht. Aber warum sie himmelwärts strebt, das erschließt sich erst so nach und nach. Das Mädchen heißt Toni, genannt Toni Pepperoni. Und sie hatte eine beste Freundin, nämlich Yam Yam. Und mit der hat sie an diesem Abend etwas ganz Besonderes vor und da ist sie sehr aufgeregt.
Heute kommt die Nacht, auf die ich mich seit Wochen freue. Yam Yam und ich werden heute im Garten schlafen. Im Zelt. Alleine. Tada! Das Zelt heißt Phantom 3000 und ist so ein Wobbelding, das du erstmal bändigen musst beim Aufbauen. Und immer die Frage, wo welcher Stab rein muss. Mama hat das ziemlich gut gecheckt, aber Papa, naja. Du hörst sein Fluchen aus dem Zeltbauch und von außen sieht's so aus, als würde es ihn verdauen. Wir dürfen also heute im Garten schlafen und haben einen Plan. Mission Kontaktaufnahme. Aber das erzähle ich später. Wir haben alle Bauteile für das Funkgerät unter meinem Bett versteckt. Und das Beste, wir haben unser Taschengeld der letzten Wochen für Snacks ausgegeben. Weiß Papa natürlich nichts von, also nichts vom Gerät und nichts von den Snacks. Weißt du eigentlich, wie viel Kraft es mich gekostet hat, die nicht aufzufuttern? Den halben Bettkasten voll Naschzeug, Sabber, aber ich bin Snack-Jedi geworden und hab das nur ausgehalten, weil ich mich so auf heute gefreut hab. Na gut, eine Tüte Drachenzungen musste zwischendurch dran glauben. Und jetzt schleicht sich auch gerade der Gedanke ein, dass ich noch schnell eine Tüte Vampire weghauen könnte. Aber guck, wie ich mich selbst bändigen kann. Siehst du, wie ich nicht die Snackeritis bekomme? Snack-Jedi halt. Jedenfalls ist alles gut geplant und wir sind bestens vorbereitet. Wenn es nur endlich losgehen würde.
Und da hörten wir als Interpretin die Autorin selbst.
Ich wollte schon sagen, wow, 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 da klingt sie aber wirklich hochgradig quirlig und auch diese Aufgeregtheit, die transportiert sich durch so eine Atemlosigkeit und so, dass man fast ihr die 10-Jährige abnehmen möchte.
Ja, und man muss schon sagen, sie ist schon ein bisschen älter. Man hat jedenfalls den Eindruck, sie muss sich dabei überhaupt nicht verbiegen. Auch die Sprache klingt, da bin ich eigentlich sehr kritisch, nach einer 10-Jährigen mit sehr lustigen Wortneuschöpfungen. Ja, und was wir hörten, das war so ein Ausschnitt aus dem Anfang. Es geht hier also ziemlich rasant los.
Und wir hörten gerade, nun soll es losgehen. Ja, was soll losgehen?
Die beiden Mädchen haben ein kosmisches Radio gebastelt. Das heißt, eigentlich hat es Yam Yam gebastelt. Die ist sehr an Technik und an Weltraum interessiert. Übrigens ebenso wie die Autorin Karin Köhler. Und mit diesem kosmischen Radio wollen sie Kontakt aufnehmen. Und zwar zu Tonis Mutter. Denn die ist vor nicht allzu langer Zeit an Krebs gestorben.
Tja, mit solch einem Thema, auch durchaus ernstem Thema, da rechnet man bei dem Anfang, den wir da gerade hörten, so gar nicht.
Nee, und es zeichnet das Hörbuch auch aus, dass die Autorin diesen Wechsel zwischen sehr witzig und sehr ernst hervorragend hinbekommt. Es ist wirklich unglaublich traurig, wenn wir hören, was Toni immer zwischendurch von der Mutter und deren Sterben erzählt. Von ihrer eigenen Sehnsucht nach der Mutter und auch den Tränen des Vaters. Aber dann wird's eben sehr schnell wieder sehr witzig. Die beiden sind ja 10 Jahre alt, also Yam-Yam und Toni, und sie wissen, dass es eigentlich verwegen ist, mit dem selbstgebastelten Radio Kontakt zur Mutter aufzunehmen. Aber es ist einfach ein schöner und auch tröstlicher Plan. Außerdem eine super gemeinsame Aktion.
Und wie klappt das mit dem Empfang?
Ja, erstmal nicht so gut. Und da sind sie dann auch sehr enttäuscht. Aber dann knackst und knarzt es plötzlich im Radio und sie hören tatsächlich eine Stimme.
Do you copy? This is Delta, Papa, Zero, India, Sierra, Sierra, over.
Mama, frage ich vorsichtig. Es klappt! Es klappt! Es klappt! OMG! Yam-Yam kneift mich so hart, dass morgen bestimmt mein ganzer Arm blau ist, wetten. Und aus dem Radio...
Nein, ich... Hä?
Yam-Yam schnappt sich auch ein Walkie-Talkie. We copy!
Ich bin Sana Over.
Ich frage, welche Sana Over?
Haha, Over wie Over and Out. Ich heiße Susanna. Ihr könnt mich einfach Sana nennen. Over.
Bist du im Himmel?
Ja. Sozusagen, Over.
Bist du auch tot? Over, fügt Yam-Yam noch hinzu. Sie ist einfach Vollprofi beim Funken.
Nein, ganz und gar nicht. Ich bin Astronautin, Over.
Bitte was? Eine Astronautin? Eine echte Astronautin? Was? Wow! Yam-Yam und ich gleichzeitig.
Und wer seid ihr, Over?
Wir sind Yam-Yam und Toni. Over.
Was macht ihr auf dieser Frequenz, Over?
Wir suchen meine Mama. Wo bist du?
Hier oben im Weltraum auf der ISS, Over.
Tja, und dann entspinnt sich ein wunderbares Gespräch zwischen der Astronautin auf der ISS und den Kindern über das Weltall, über das Dasein an sich, über Sehnsüchte und natürlich auch über die Trauer um die Mutter. Und sie sprechen auch über das großartige Leben auf dem Planeten Erde, nach dem sich die Astronautin schon auch sehnt und das uns so viel Freude schenken kann.
Aber ursprünglich sollte ja die Mutter hier erreicht werden. Gibt es denn auch zu ihr irgendwann dann Kontakt?
Na, da bleibt das Hörbuch schon realistisch. Nein, die Mutter meldet sich nicht, aber sie bleibt halt im Herzen der Tochter. Und irgendwie ist Toni am Ende der Nacht dann doch auch ein wenig getröstet.
Was wir da gerade hören konnten, das ist ja schon sehr hinreißend gemacht, ja. Hat sie auch durchweg überzeugt.
Ja, also wie gesagt, diese Balance zwischen Ernst und Heiter, die stimmt, finde ich. Die Dialoge sind sehr witzig, die Sprache insgesamt auch. Ja, und dann natürlich Karin Köhlers Stimme, die macht das alles alleine. Und außerdem wird einfach mal komplett übergangen und gar nicht thematisiert, was ich jetzt mache, dass das Interesse an Weltraumforschung eventuell irgendwie ungewöhnlich für Mädchen sein könnte. Und das finde ich schon sehr schön.
Aber nur ganz eventuell. Doch, Maja Garweg, danke schön für die Besprechung, für die Vorstellung des Hörbuchs. Karin Köhler. Himmelwärts, das ist eine Autorinnenlesung, eine MP3-CD ist es mit einer Hörzeit von knapp 3,5 Stunden zum Preis von 20 Euro im Divan Verlag erschienen. Die Altersempfehlung lautet hier ab 10 Jahren. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie, wie gesagt, auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort übrigens auch kostenfrei abonnieren. Und es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz.